1. Petrus, Kapitel 3, Vers 19 und 20. In welchem er auch hinging, der Herr Jesus Christus, und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die einst nicht glaubten, als Gottes Langmut einmal zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Amen. Amen. Nehmt die Bibel, haltet sie auf eurem Schoß und studiert auch zwischenzeitlich den Zusammenhang dieses gelesenen Textes. Diese Verse werden unter anderem gern auch von Anhängern der sogenannten Allversöhnungslehre zur Begründung für ihre Lehrauffassung angeführt. Sie leiten aus diesen Petrus-Worten die These ab, dass das Evangelium auch noch nach dem Tode verkündigt wird und so schließlich alle Menschen gerettet werden, auch wenn sie in diesem Leben nicht an Christus geglaubt haben. Wir leben in einer Zeit, in der natürlich der Humanismus, die allgemeine Menschenfreundlichkeit und Toleranz es eigentlich verbietet, eine Evangeliumsbotschaft zu verkündigen, an deren Ende für ungläubige Menschen nichts anderes als der ewige Tod und die unwiderrufliche Hölle stehen. Das ist eine Zumutung, dass man heute sowas predigt. Und deswegen gehen auch Theologen dabei und versuchen so ein bisschen rumzufeilen und die Texte so zu analysieren und in ihrem Sinne dann auch so darzustellen, dass die Geschichte mit der Hölle dann doch etwas weicher wird. Wir kommen da drauf. Aber ich möchte sofort sagen, die Bibel, so wie ich sie lese und verstehe, in ihrer Gesamtheit, kennt eine solche Lehre der Allversöhnung, der Seligwerdung aller Menschen, aller Dämonen und aller Teufel nicht. Diese Auffassung widerspricht der fundamentalen Botschaft der Bibel, nämlich der Lehre von Gottes Gericht und ewiger Strafe. Man kann nicht mit ein paar nicht ganz leicht zu verstehenden Bibelstellen eine ganze Masse biblischer Verse außer Kraft setzen, die sonnenklar ewige Verlorenheit für unbußfertige Sünder ausrufen. Das ist nicht einfach machbar. Mir kommt das so vor, als wenn Menschen Berggestein der Heiligen Schrift, aus dem Felsmonument der ganzen Schrift, so ein kleines Bröcklein herauspickeln und dann wie Kieselsteine diese einzelnen herausgerissenen Bibelverse nehmen und gegen das ganze Felsmassiv werfen, um das dann zum Einsturz zu bringen. So kann man nicht mit Gottes Wort umgehen. Genau das versuchen aber insgesamt falsche Lehren, das ist symptomatisch für falsche Lehren, sie machen genau das, was ich eben versuchte mit dem Bilde von Kieselstein und Felsmassiv darzustellen. Sie spalten Einzelverse heraus und stellen sie einfach gegen das Ganze. Es gibt eine wunderbare Bibelstelle, die lautet, Gott ist Liebe. Wollen wir das mal zusammen sagen? Gott ist Liebe. Das stimmt. Aber nun verpassen einige Menschen dieser Liebe Gottes die menschliche Idee, dass man ja Gericht und ewige Verdammnis, dass das ausgeschlossen sei, sonst könnte Gott ja nicht Liebe sein. Wenn dann aber doch hartnäckig die biblischen Passagen von Gottes Gerechtigkeit, vom ewigen Verderben oder gar vom Feuersee stehen bleiben, sie bleiben ja hartnäckig stehen in der Schrift, wenn man dann fair mit den Texten, wie sie uns seit Jahrhunderten und Jahrtausenden überliefert sind, umgehen will. Aber dann gibt man bei, man funktioniert diese Begriffe einfach um. Aus Gericht und Strafe macht man dann Läuterung. Im Übrigen angepasst auch an unsere Vorstellung heutzutage von Gerichtsurteil. Man hat heute weniger bei einer Verurteilung eines Straftätigen nicht mehr in erster Linie den Gedanken der Strafe und der Wiederherstellung des Rechts im Auge, sondern mehr den Gedanken der Resozialisierung. Verstehen wir das? Und das ist natürlich ein Ausdruck von Menschlichkeit, sagt man. Und wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann wird er doch die verurteilten Menschen, die wirklich Böses getan haben, auch Strafe verdient haben, aber irgendwann wird er sie doch wieder eingliedern, ihnen wieder eine Chance geben, wieder alles gut werden lassen. Und das klingt so schön. Aber wenn wir nun der Schrift verpflichtet sind, wie sie uns dargestellt wird und wie sie vor uns liegt, dann ist das nicht ganz einfach. Man macht dann zum Beispiel aus dem Wort ewig einen langen Zeitabschnitt. Nimmt das Wort Äon und sagt, das kann ja auch ein langer Zeitabschnitt heißen. Das kann auch mit dem Wort Zeitalter übersetzt werden. Also eine lange, aber doch begrenzte Zeit, in der der Mensch geläutert wird und alles wieder gut wird. Und wem in der Phase der jenseitigen Läuterung auch schon Einsicht zuteil wird, der kann sich als Verstorbener noch bekehren, denn den Toten wird ja noch im Jenseits eine zweite Chance gegeben. In Anlehnung an diesen Text, wie man meint, es tun zu können. Und so muss also Petrus herhalten für diese These. Aber was sagt die Bibel klar und unmissverständlich zu diesem Thema? Ich sage noch einmal, sie kennt die Allversöhnungslehre nicht, sondern sie belehrt uns darüber, dass Bekehrung und Errettung nach dem Tode nicht mehr möglich ist. Denken wir besonders an die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Kein geringer als der Herr Jesus Christus selber hat uns diese Botschaft übermittelt. Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Er möchte gerne, dass der Lazarus kommt, dem es gut geht in Abrahams Schoß, in der jenseitigen Welt, dass er rüberkommt und dass noch ein Wechsel stattfindet in der jenseitigen Welt. Aber Jesus, er lässt Abraham sprechen: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem, und jetzt schauen wir hin oder hören wir hin, und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft, nicht nur ein kleiner Abgrund, sondern ein großer befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die von dort zu uns. Kann man klarer ausdrücken, dass es in der jenseitigen Welt keinen Wechsel von der Finsternis zum Licht mehr gibt. Und auch nicht vom Licht zur Finsternis. Abraham bezeichnet die Bibel als Vater aller Glaubenden, die aus Glauben gerettet sind. Und so auch Lazarus. Zwischen den Glaubenden und den anderen ist eine große Kluft, die nicht überwunden werden kann. Und es ist kein Wechsel mehr möglich. Ich finde, diese Botschaft jetzt einfach zu übergehen, das ist schon ziemlich mutig. Was du hier gewesen bist, das rufe ich dir zu, auch lieber Zuhörer, was du hier gewesen bist, bist du auch dort. Unwiderruflich und unabänderlich. Im Predigerbuch heißt es schon, ob der Baum nach Süden fällt oder nach Norden, nach welchem Ort der Baum fällt, da bleibt er liegen. Und Jesus, er sagt zu den Pharisäern, hört dieses Wort mal, was er sagt. Ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, könnt ihr nicht kommen. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben wird. Und wer in seinen Sünden sterben wird, der kann nicht dahin kommen, wo Jesus ist. Das ist klipp und klar. Diejenigen, die in der Sünde sterben, ohne Vergebung und Glauben, die können nicht dorthin kommen, wo Jesus hingegangen ist. Und deshalb ist mein dringender, mein herzlichster Appell, diese Botschaft, die gebe ich mit einem bebenden Herzen weiter. Stirb nicht in deiner Sünde. Wer in seinen Sünden stirbt, hat keine Hoffnung. Der wird nicht dort sein, wo Jesus ist. So gewiss es den Menschen bestimmt ist, sagt Hebräer, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es heißt nicht, so wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber eine zweite Chance. Danach aber eine Läuterungsphase. Danach eine Bewährung. Das steht nicht da. Sondern es heißt, nach dem Sterben erwartet uns nichts anderes als das Gericht. Der Tod ist, um es mit dem allgemein so englischen Wort auszudrücken, ist die Deadline. Die Deadline. Das Gericht Gottes ist eine endgültige Abrechnung bezüglich unseres irdischen Lebens. Und nichts anderes. Die Frage wird lauten, was hast du mit deinem Leben gemacht? Hast du Gott und seinen Sohn Jesus Christus verworfen und stattdessen einen Lebensstil des Unglaubens gewählt mit all seinen sündhaften Begleiterscheinungen? Du wirst Rechenschaft ablegen müssen über die bösen Werke, die du in diesem Leben getan hast. Dieses Leben kommt auf die Waage. Gewogen, gewogen und vielleicht zu leicht befunden. Hinterher wird nichts mehr draufgelegt. Ich habe früher gern Arbeiten geschrieben, wenn ich gut vorbereitet war in der Schule. Aber manchmal hatte ich Situationen, da musste ich Klassenarbeit oder Klausuren schreiben und dann war eine bestimmte Zeit da, dann klingelte es, abgeben, rief der Lehrer. Und dann habe ich gemerkt, ich habe unglaublich viel falsch gemacht. Und wisst ihr, was ich dann wollte? Da bin ich noch zum Lehrer gelaufen, nachdem er alles angesammelt hatte. Ich wollte noch mal nachbessern. Und da hat er zu mir gesagt, Wolfgang Wegert, abgegeben ist abgegeben. Da wird nichts mehr nachgebessert. Vielleicht ist dieses Gleichnis etwas zu leicht. Bezogen auf den Ernst des Lebens, das ist auch eine Klassenarbeit. Wir werden nach unseren Werken gerichtet. Bei Leibesleben, sagt Luther, zu unseren Lebzeiten, was wir getan haben, es sei gut oder böse. Und dann kommt der Moment der Abgabe. Dann musst du dein Leben abgeben. Und dann wird nicht mehr nachgebessert, sondern dann wird nur noch beurteilt. Und das ist die Botschaft der Bibel. Und ich glaube, wenn wir Gottes Wort wirklich ernst nehmen wollen und die Heilige Schrift nicht lächerlich machen wollen, überhaupt wenn wir Jesus Christus nicht lächerlich machen wollen, wenn wir ihm nicht unterstellen wollen, dass er eigentlich nicht meint, was er gesagt hat, dann können wir nicht so fahrlässig, auch nicht im 21. Jahrhundert, mit dem Thema Gericht und Verdammnis umgehen. Und deshalb ist natürlich eine solche Predigt eine ernste Warnung. Und das will Gott. Gott will, dass wir die Menschen warnen. Ich bin dazu verpflichtet. Das ist meine Verantwortung, die ich habe, wofür ich letzten Endes auch zur Rechenschaft gezogen werde. Des Menschensohn wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und er wird einem jeden vergelten nach seinem Tun. So ist es mit unserem Lebenswerk, wenn unsere Sünden nicht aus dem Glauben durch Christus abgegolten sind, dann müssen wir die Verurteilung empfangen. Nach dem Tod ist daran nichts mehr zu ändern. Nun kommt die Geschichte zur ewigen Verdammnis. Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht an den Sohn glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jetzt sagen einige Leute, da machen wir eine Zeitphase hin. Für eine bestimmte Zeit setzen wir einfach dazu. Nein, Jesus tut das nicht. Der Zorn bleibt. Und wenn es in der Offenbarung von denen heißt, die in den feurigen Pfuhl bzw. Feuersee geworfen werden und dort gequält werden, so heißt es dann ja von Ewigkeit zu Ewigkeit, habe ich mich mal mit einem lieben Menschen unterhalten. Und dann sagt er zu mir, das heißt von Äon zu Äon. Das heißt von Zeitalter bis zum nächsten Zeitalter. Und dann ist mit dem Feuersee und mit der Pein und Qual vorbei. Dann habe ich Ihnen Folgendes gesagt. Bitte beantworten Sie mir das. In der Bibel steht, dass Gott lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn ich jetzt Ihrer These folge, dann heißt das auch, ich habe gar keinen ewigen Gott. Sondern der lebt auch nur von Äon bis zu Äon. Aber in der Bibel steht, er ist ein ewiger Gott. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Sagt ihr Amen dazu? Aber merken wir, das führt in die Sackgasse. Das ist ja auch mit dem Himmel so. Dann ist der Himmel ja auch nur von Äon zu Äon. Eine Weile sind wir da. Was dann kommt, mal gucken. Ne? Nein, Freunde. So kann man nicht, weil man den Gedanken einer ewigen Verdammnis nicht mag, kann man nicht einfach damit umgehen und sagen, es dauert nur von Zeitalter bis Zeitalter. Und kapiert gar nicht, dass man damit letzten Endes die ganze Bibel durchstreicht. Das Wesen des lebendigen Gottes, der Macht hat von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er lebt nicht nur von Zeitalter bis zum nächsten Zeitalter und dann ist er tot, sondern er lebt über alle Zeitalter hinweg in Jesu Namen. Wir haben einen ewigen und lebendigen Gott und es gibt einen ewigen Himmel, der nie aufhört. Und es gibt auch eine ewige Strafe, die kein Ende hat. So kommen wir also nicht weiter. Nein, die Bibel betrachtet Hölle als den endgültigen Aufenthaltsort derer, die im Gericht Gottes zu ewiger Strafe verurteilt sind. Dann wird Jesus zu denen zur Linken sagen, den Ungläubigen, die nicht seine Schafe sind, geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Jesus spricht davon, dass es einen Ort gibt der Hölle, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Er spricht davon, dass es ein Ort der äußersten Finsternis ist, in der Heulen und Zähneknirschen ist. Die ungeliebten Schriftstellen der Bibel. Diese Ausdrücke sind gewiss symbolisch. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber genauso wenig, wie wir uns die Himmelsbeschreibung wirklich vorstellen können. Und die Bibel sagt, es wird noch viel herrlicher sein, als menschliche Sprache das vermitteln kann. Ich glaube, in der Umkehrung wird es noch viel schrecklicher sein, als menschliche Worte uns vermitteln und erklären können. Und deshalb ist meine herzliche Bitte am Ende auch dieses Teils meiner Predigt. Bitte, die Bibel sagt nicht, bekehre dich irgendwann und wenn du sterben solltest, ohne bekehrt zu sein, dann bekommst du später noch eine zweite Chance, weil es ja bei Petrus heißt, dass Jesus noch den Geistern gepredigt hat. Nein, meine lieben Freunde, heute, so ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Heute ist der Tag des Heils. Heute dürfen wir uns bekehren. Heute ist unsere Chance in Jesu Namen. Morgen, übermorgen und jenseits des Todes, da ist keine Chance mehr. Aber heute ist die Chance in Jesu Namen. Sagen wir Amen. Halleluja. Wir haben gesehen, dass dieser Text im Licht des Gesamtzeugnisses, 1. Petrus 1, 3, Vers 18 bis 20, nicht dafür herhalten kann, zu behaupten, dass im Jenseits noch Bekehrungspredigten gehalten werden. Aber was kann dieses Petruswort nun bedeuten? Ich mache mich an die nicht ganz einfache Aufgabe. Aber es gibt Linien, klare Linien in der Schrift, auf die ich mich berufen kann, wenn ich versuche, diesen Text euch zu erklären. Jesus ist zu den verstorbenen Geistern hinuntergefahren. Und zwar in den Tagen zwischen seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung. Er ist hinaufgestiegen zur Höhe und hat gefangen genommen die Gefangenschaft und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Andere Übersetzungen sagen, in die Tiefen der Erde, nach Epheser 4, Vers 8 und 9. Und was will es bedeuten, wenn Jesus unmittelbar nach seiner Auferstehung zu Thomas sagte, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Wenn Jesus im Tode nicht bei seinem Vater im Himmel war, wo war er dann? Vielleicht bei den Geistern der Verstorbenen im Totenreich und hat dort gepredigt? Ich glaube ja. Ich glaube, dass es für ungläubig Gestorbene bis heute einen, ich nenne es einfach mal, Aufbewahrungsort in der jenseitigen Welt gibt. Die Bibel spricht vom Totenreich, griechisch Hades. Dort war offensichtlich auch der verstorbene reiche Mann, von dem wir vorhin gehört haben. In der Totenwelt, im Griechischen heißt es dort, im Hades war er und wurde dort gequält. Aber auch der arme Lazarus war nicht im Himmel vor dem Thron Gottes, sondern was sagt Jesus, wo war er? Interessanter Ausdruck, er war im Schoß Abraham. So erkenne ich, dass das Totenreich zwei Bereiche hatte. Jesus sagt ja, der Hades, der Ort der Qual, der Pein und ein Ort des Segens, des Friedens, der Geborgenheit, der Schoß Abraham. Und wir haben auch gehört, dass zwischen diesen Bereichen eine unüberwindbare Kluft ist. Für die Ungläubigen und Verlorenen ist das Totenreich ein Ort der Qual, also auch schon vor dem endgültigen Gericht. Für die Glaubenden war das Totenreich ein Ort des Segens, wie gesagt, ein Ort der Geborgenheit und Freude. Statt Abrahams Schoß hätte Jesus möglicherweise auch sagen können, der arme Lazarus war im Paradies. Ich vermute, das ist ein anderer Ausdruck für Schoß Abrahams. Denn dem Schächer am Kreuz sagte Jesus nicht, heute noch wirst du mit mir im Himmel vor dem Thron des Vaters sein. Konnte er nicht, Jesus war ja gar nicht dorthin gegangen. Er hatte ja zu Thomas gesagt, rühre mich nicht an, ich war noch nicht da, ich bin noch nicht aufgefahren. Deswegen kann er nicht sagen, heute noch wirst du mit mir im Himmel sein, hat er auch nicht gesagt. Sondern er hat gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, wo der arme Lazarus war, im Schoß Abraham. In beiden Abteilungen des Hades hat Jesus in der Tat eine Botschaft abgelegt. Und ich frage, welche denn? Was hat Jesus in der Totenwelt gepredigt? In diesen beiden Abteilungen beginnen wir mit der Predigt zu denen im Schoß Abraham, zu denen im Paradies. Er predigte ihnen: Hört zu, ihr Gerechten, die Vollendung und Verwirklichung der Erlösung ist geschehen. Der Tag ist da, auf den ihr alttestamentlichen Gläubigen so lange gewartet und euch danach gesehnt habt. Als Wartende, quasi auch als Gefangene in einer bestimmten Weise. Jetzt werde ich kommen. Ich werde euch von dem Paradies mitnehmen in des Himmels Herrlichkeit, in das Allerheiligste zu Gott. Und zwar für immer. Oh, wenn ich da gewesen wäre, in Abrahams Schoß, und da wäre Jesus gekommen, nachdem er gekreuzigt war und der Sünde die Macht genommen und die Sünde auf sich genommen und mein Stellvertreter geworden ist und das Blut nun da ist, das Blut der Versöhnung. Oh, da hätte ich gesagt, Jesus, jetzt komme ich mit dir mit. Das muss eine gewaltige Predigt bei den Geistern der Gerechten gewesen. Wir sind gekommen, sagt der Hebräerbrief, zu der Versammlung. Wie heißt es? Zu der Versammlung der Geister der Gerechten. Die sind dort gewesen. Der Hintergrund ist der: Im Alten Testament bereits gab es Glaubende, die auf das kommende Erlösungswerk Christi im Voraus vertrauten. Das lesen wir in der ganzen Bibel, im Alten und im Neuen Testament wird uns das berichtet. Noah glaubte Gott, baute die Arche. Petrus kommt auf ihn zu sprechen. Abraham glaubte Gott, er sah von Ferne den Tag Jesu und sehnte sich danach. David, Ruth, Rahab, Josef, wie sie alle heißen. Durch den Glauben, den Gott ihnen schon damals durch Offenbarung vermittelte, galten sie als Gerechte. Und als sie starben, konnten sie aber noch nicht sogleich in die himmlische Herrlichkeit gehen. Denn Jesus war noch nicht als hoher Priester dort eingegangen. Das wirksame Versöhnungsblut war noch nicht da. Sie lebten von den Schatten, von der Hoffnung, dem Blut der Tiere. Durch das sie aber nicht eingehen konnten in das Allerheiligste. Nein, sie konnten nicht ohne das Blut Christi zu Gott eingehen, denn Christus hatte es noch nicht vergossen. Der Vorhang war noch nicht zerrissen, der Weg war noch nicht offen. Jesus selbst musste den Weg direkt zu Gott erst noch einweihen. Ich gebe euch jetzt schon eine Verheißung. Die nächste Predigtserie, wenn wir mit Petrus durch sind, wird eine Serie über Hebräer sein. Aber ihr wartet nicht so lange, bis das soweit ist. Ihr lest das jetzt schon. Na, da heißt es direkt zu Gott erst einweihen. Deshalb redet der Hebräerbrief von diesem Weg, den Jesus uns eingeweiht hat. Als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Der Weg zum Himmel, den konnte kein anderer einweihen als Jesus Christus selbst. Als der hohe Priester mit seinem eigenen wirksamen Blut konnte er diesen Weg zum Vater erst einweihen. Könnt ihr das nachvollziehen? Die Schriftstellen im Hebräertext sagen es eindeutig. Durch den Glauben waren Menschen des Alten Testamentes gerecht, aber diese geschenkte Gerechtigkeit konnten sie nicht sogleich einlösen. Sie war ihnen quasi testamentarisch zugesichert. Der Glaube an den kommenden Erlöser, der ist es, der euch gerecht gemacht hat. Abraham, der Alttestamentler, glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet.
Darum lesen wir bezüglich der alttestamentlichen Gläubigen in Hebräer 9, Vers 16. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Aber der Tod Jesu war zur Zeit des Alten Testamentes noch nicht eingetreten. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Hebräer 9, Vers 17. Es hatte noch keine Gültigkeit. Es musste erst der sterben, der das Testament gemacht hat. Und jetzt ging Jesus hinunter und predigte den Geistern und sagte, tretet euer Erbe an. Der, der das Testament gemacht hat, der ist gestorben. Das Blut der Gerechtigkeit ist da, das vor Gott gilt. Kommt, ich gehe euch voran und werde viele Söhne zum Himmel führen. Sagt ihr doch Halleluja. Ich weiß, was ihr jetzt im Herzen habt. Jetzt werdet ihr denken, ja, du liebe Zeit, muss ich denn auch noch erst in den Schoß Abrahams? Muss ich auch noch erst ins Paradies oder darf ich gleich vor dem Thron Gottes kommen? Was meint ihr, wie ist das mit uns? Ach, ihr wollt gleich, ja? Ihr wollt gleich. Ihr wollt keine Zwischenstation, kein Totenreich mehr. Wer möchte kein Totenreich mehr? Darf ich mal eure Hände sehen? Oh ja, warum? Warum meint ihr denn, dass wir kein Totenreich mehr brauchen? Warum meint ihr, dass wir keinen Schoß Abrahams mehr brauchen? Weil der Weg der Versöhnung eröffnet ist. Jesus hat sich eine Schere genommen und das rote Band durchschnitten, um irgendeine neue Straße einzuweihen. Aber er ist mit seinem Blut hineingegangen und hat den Weg eröffnet. Das heißt, wörtlich übersetzt, er hat ihn eingeweiht und vor ihm konnte keiner dahin gehen, denn sein Leib war der Vorhang. Vorher war verschlossen, aber als Jesus starb, da riss der Vorhang symbolisch im Tempel in zwei Stücke und das meinte, der Leib Christi ist eigentlich der Vorhang und er ist zerrissen und zerstört worden und durch seinen gestorbenen Leib und durch sein vergossenes Blut ist der Weg endgültig frei geworden in das Allerheiligste zum ewigen Gott vor seinem ewigen Thron. Sag doch mal Amen. Und das, so verstehe ich hier den Petrus, so verstehe ich ihn. Jemand mag anderer Meinung sein, aber ich glaube, Jesus hat da unten bei den Geistern gesagt, besonders hier erwähnt er den Noah und seine achtköpfige Familie als Gegenstück zu den Ungläubigen, die auf der anderen Seite des Totenreiches waren, den Ort der Qual. Er sagt aber zu den verstorbenen Gerechten, jetzt ist Testamentseröffnung. Tretet euer Erbe an. Der Weg ist frei vor den lebendigen Gott zu seinem Thron. In Jesu Namen. Vielleicht nehmt ihr das mal auf. Die Gesegneten des Herrn. Kommt mit, ihr Gerechten und Gesegneten des Herrn. Jetzt werde ich viele Söhne zu Gott führen. Jesus musste der Erste sein vor dem Vater. Ohne ihn konnte und kann niemand in das Heiligste kommen. Und so war die Predigt Jesu zu den Geistern in Wartestellung die Botschaft des Auszugs aus dem Paradies in die Herrlichkeit Gottes. Nun, ich habe schon die Frage erörtert, wie ist das nun mit den Christen, die zur Zeit des Neuen Testamentes und auch heute versterben? Müssen sie denn auch in das Totenreich? Ich habe schon erklärt, nein. Da heißt es ganz klipp und klar, das ist der Apostel Paulus zum Beispiel, der uns das sagte. Wir hatten neulich diese Texte. Ich habe Lust abzuscheiden, um dann im Schoß Abrahams zu ruhen. Sagt er das? Nein! Ich habe Lust abzuscheiden, um im Paradies zu sein. Er sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. So sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und jetzt daheim zu sein, bei dem Herrn. Und Jesus, er hat dieses hohe priesterliche Gebet gebetet. Da geht da eigentlich eine Macht von aus. Er sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Wo ist Jesus? Ist Jesus im Schoß Abrahams? Nein, 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 nein. Jesus ist bei dem Vater, zur Rechten des Vaters. In dem Allerheiligsten, in der Herrlichkeit des Himmels. Jesus ist nirgendwo anders als bei seinem Vater. Und interessant, wenn ihr mal die Offenbarung lest, nicht? Wenn da die Rede ist von den Märtyrern, die um Jesu willen verfolgt worden sind. Wo sind die alle? Da ist da gar nicht mehr die Rede vom Paradies und von Abraham und vom Totenreich, sondern da ist dann die Rede davon, dass sie vor dem Throne Gottes sind und sie rufen, würdig, würdig, würdig ist das Lamm. Sie beugen, sie sind da, wo das Lamm Gottes ist. Ich freue mich, ihr Lieben, wenn ich hier die Augen zumache, gehe ich nicht mehr ins Totenreich. Ich habe keine Wartezeit mehr. Ich komme sofort durch Jesu Blut und Gerechtigkeit hinein in die Gegenwart des ewigen und unwandelbaren Gottes in Jesu Namen. Wer kommt mit? Ja, Leute, da haben sich auch nicht alle gemeldet, nicht wahr? Ich möchte denen das sagen, ihr, die ihr noch nicht gläubig seid. Ich möchte euch auf Geschmack bringen. Ich möchte, dass euch das Wasser im Munde zusammenläuft, nicht wahr? Im Bilde gesprochen, dass wir doch erkennen, welche eine Gnade wir haben. Deswegen, glaube ich, haben die Neutestamentler eine etwas größere Gnade als die Alttestamentler. Die mussten noch ein wenig warten. Sie sollten, wie der Hebräerbrief sagt, nicht ohne uns das Ziel erreichen. Sie mussten noch auf uns warten. Auf Jesus warten. Und das ist gewaltig. Das ist eine große Gewissheit. Aber welche Predigt, und damit schließe ich, hat Christus den Geistern gepredigt, die nicht glaubten? Im Gegensatz zu Noah und seiner achtköpfigen Familie. Petrus erinnert uns daran, dass sie geglaubt haben. Sie wurden aus Glauben gerettet durch die Flut in der Arche, ein Bild für die biblische Wassertaufe. Noah gehörte zu den Gerechten und alle anderen Glaubenden auch. Aber was predigte Christus im Totenreich den Geistern des Widerspruchs? Und da bin ich fest von überzeugt, ich will nicht spekulieren, aber ich bin da einig mit vielen glaubwürdigen Auslegern. Er predigte ihnen den Sieg des Kreuzes und der Auferstehung. Er offenbarte ihnen die Herrlichkeit des Heils, aus dem sie sich selbst ausgeschlossen hatten. Sie wollten doch nicht Noah glauben. Von wegen zweite Chance. Man sagt immer, ja, was ist mit denen, die das Evangelium noch nicht gehört haben? Aber von den Zeitgenossen Noahs, den Widersprechern, kann man doch nicht sagen, dass sie nicht gehört haben. 120 Jahre hat er gepredigt. Nein, das passt nicht. Nein, sie wollten nicht. Ich will nicht makaber werden, aber es gab mal eine Fernsehshow, eine Unterhaltungsshow, da konnte man also große Preise gewinnen, ein großes Auto, eine Traumschiffreise und was weiß ich alles noch für tolle Geschichten. Und wenn dann der Betreffende es nicht geschafft hat, bis dahin zu kommen, dann hat der sogenannte Entertainer im Fernsehen gesagt, ja, das wäre ihr Preis gewesen. Das ist ein bisschen makaber, aber ich will es trotzdem wagen, es einfach so zu sagen. Im Grunde genommen hat Jesus gesagt, bitte, Jesus ist kein Entertainer, sondern es ist ernst, allen Ernstes. Es geht nicht um einen Fernsehpreis. Es geht um die Frage des ewigen Lebens und Jesus geht in die Unterwelt. Und er sagt nicht nur dem reichen Mann dort in der Qual, sondern all den anderen Widerspenstigen, auch nicht nur den Zeitgenossen Noahs. Er sagt, mein lieber Freund, das wäre dein Segen, dein Heil gewesen. Das wäre dein Erbe gewesen. Das ist eine Predigt. Ich glaube, die Hölle hat gebebt. Als sie gewahr wurde, dass Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat und die Sünden der glaubenden Menschen getragen und sie durch diesen Glauben nicht an den Ort der Verdammnis hätten kommen müssen und nicht kommen brauchen. Oh, das muss ja eine zusätzliche Not für diese Menschen sein. Wenn sie erkennen, ich hätte auch nicht hier sein brauchen. ich hätte ja auch mich ausstrecken können und der Einladung folgen. Und das ist die Einladung, die wir sprechen. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Ich glaube, wir machen einen großen, großen Fehler, wenn wir meinen, wir können die Bibel wie ein süßes Märchenbuch so nach Grimms Art betrachten. Und wir mit unserer humanistischen Philosophie und Weisheit würden über den Dingen stehen. Und das Buch können wir kritisieren, aber es braucht uns nicht mehr zu kritisieren. Es wird ein böses Erwachen geben. Ich möchte diese Predigt nicht in Erregung halten, dass nicht der Eindruck entsteht, ich will hier die Leute niederknüppeln. Nein, man müsste weinen. Das muss uns das Herz zerreißen, dass diese Botschaft uns wohl gegeben ist, aber sie wird nicht geglaubt. Und deshalb möchte ich euch bitten, ihr lieben Freunde, die ihr Jesus noch nicht im Herzen habt, die ihr nicht in diesem lebendigen, hoffnungsfrohen Glauben steht, ich möchte all den anderen, die auf irgendeine Weise an diesem Gottesdienst früher oder später teilnehmen, ich möchte euch allen sagen, Jesus hat eine Botschaft abgegeben. Das war die Botschaft des Triumphes, aber nicht mehr eine Botschaft des Heils und der Bekehrung, sondern im Gericht werden wir gerichtet, wie unsere Werke waren, seien sie gut oder seien sie böse. Und da wir alle böse Werke getan haben, haben wir nur eine Chance. Lasst uns mit all unseren Sünden uns bergen und bedecken durch Jesus Christus und sein Blut. Heute noch einmal. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist die Stunde der Gnade. Heute darfst du dich bekehren. Mach nicht die Rechnung ohne den Wirt. Irre dich nicht. Glaube der Heiligen Schrift und lebe durch das Vertrauen in Jesus Christus. Und alles Volk sagt Amen.